Jesaja 25. Das wollen wir heute unserer Besinnung zugrunde legen. Jesaja 25. Das Danklied der Erlösten nach dem Gottesgericht. Es geht hier, Kapitel 24 und 25, um die dunkle Weltgeschichte und wie Gott handelt in der Weltgeschichte nach dem Gottesgericht. Herr, du bist mein Gott, dich preise ich. Ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig. Denn du hast die Stadt zum Steinhaufen gemacht. Das ist Babel, die widergöttliche, antichristliche Stadt. Die feste Stadt, dass sie in Trümmern liegt. Die Paläste der Fremden, dass sie nicht mehr eine Stadt seien und nie wieder aufgebaut werden. Darum ehrt dich ein mächtiges Volk. Die Städte gewalttätiger Völker fürchten dich. Denn du bist der geringen Schutz gewesen. Der armen Schutz in der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor der Hitze, wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwetter im Winter, wie die Hitze in der Zeit der Dürre. Du demütigst der Fremden ungestüm, wie die Hitze bricht durch den Schatten der Wolken. Du dämpfest der Tyrannen Siegesgesang. Und jetzt kommen die Verse, die eigentlich heute unser Predigtext sein sollen. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berg, der Berg Zion, Jerusalem, allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berg die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind. Das sind die Heidenvölker, die Goyim. Und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Da steht es zum ersten Mal beim Jesaja in der Prophetie, was dann in der Offenbarung wieder kommt. Und Gott wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften, lass uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. In der griechischen Ägäis, da hat es eine kleine Felseninsel namens Patmos. Und dorthin hat man einst den Jesus-Jünger hoch im Alter, den Johannes, zwangsdeportiert. Das war dieser römische Dickschädel, der Kaiser Diokletian, der immer und immer wieder mit ganz rauschenden Kultfesten sich in Rom als den einzigen ewigen Gott feiern ließ. Und in all seinen Provinzen bis ins letzte Kaf hat er seine Soldaten geschickt und hat gesagt, jeder muss niederfallen und mir opfern, meinem Standbild. Johannes war damals in Ephesus Leiter der dortigen Christengemeinde, die gar nicht so alt war, von Paulus gegründet. Es ging in furchtbare Verfolgungen hinein. Es sind sehr viele umgekommen. Und Sie können sich vorstellen, wie diese kleine Christengemeinde Angst hatte. Es gab nur eine Weltmacht und diese Weltmacht jagte die schwachen, erbärmlich ohnmächtigen Christen. Und dann hat Johannes eine Vision, die Offenbarung. Und das beginnt damit, dass er sagt, das war, was ist Posaunenstoß? Also da hat es einen Riesenlaut getan, er hört eine Stimme und er dreht sich um und dann spürt er, wie eine Hand auf seiner Schulter liegt und er will sehen, wer ist denn das, die Gestalt, und dann sagt er, das war so grell, so hell, so mächtig, so groß, so unwahrscheinlich, ich sah eine Gestalt, wie ich noch nie etwas gesehen habe. und vor Angst und Schrecken fällt er nieder wie ein Toter. Und dieser eine, es ist der auferstandene Christus, sagt zu Johannes, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Ich wollte, dass Sie das heute so entdecken, wie es Johannes entdeckt hat. So groß wie Jesus, der Herr, ist nichts sonst in der Welt. Auch nicht die Angst, die Sie bedrängt. Auch nicht die Krankheit, auch nicht die Macht des Todes. Jesus ist so gewaltig und so groß und es ist wie ein Vorhang, den man nur wegschieben muss. Das ist diese sichtbare Welt. Um uns her in der unsichtbaren Welt ist jetzt Christus, dem alle Macht und alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Hinter dieser Frühlingsblüte, hinter den Sonnenstrahlen, steht die Macht des auferstandenen Jesus. Er ist größer als alles andere. Und er will sie gewiss machen. So wie er Maria Magdalena begegnet ist und wie er dem Thomas begegnet, will er ihnen begegnen, er will zu ihnen reden. Damit sie nicht zu sehr erschrecken, spricht unser Herr durch Boten, er spricht durch sein Wort. Aber das geschieht ja, und ich weiß, bei vielen von Ihnen ist das geschehen. Sie sagen, ich bin Christus begegnet, ich weiß, er lebt, er ist auferstanden, er ist der Herr, auch über mein Sterben. Und Sie haben entdeckt, wie Jesus so stark ist, dass er Ihr Leben verwandelt und verändert. Das Einzige, von was Christen eigentlich nur reden sollen, ist von ihm, von Jesus, vom Auferstandenen. Wenn das Christen nicht mehr können, sollen sie den Mund halten und Türen zumachen. Einzige, was uns recht gibt, morgens mit Glocken zu läuten. Wir haben eine Botschaft, die ist unerhört und die ist gewaltig. Und diese Kraft des Auferstandenen ist so groß und so mächtig, wie ein großer Strom, der alles mit sich reißt. Oetinger, der große Denker, Mohart, Weinsberg, Mohart, der hat es so ausgedrückt und sagt, es gibt drei große Strömungen, Kraftbewegungen in der Welt. Das erste ist die Schöpfung. Da sehen Sie mal, was da alles ist. Das Weltall, die Bewegungen der Planeten hat Gott gemacht. Die erste Bewegung, die er gemacht hat. Und diese Bewegung, in dem atmen Sie ja, mit dem leben Sie, ist die Kraft, durch die wir Kinder zeugen können. Was alles, das lebt ja weiter. Die Schöpfungskraft. Und Oetinger sagt, es gibt eine zweite Kraft. Das ist, wenn Jesus wiederkommt am letzten Tage. Siehe, ich mache alles neu. Wenn Sonne und Mond ihren Schein verlieren und die Elemente zerschmelzen und Gott noch einmal eine ganz neue Welt macht. Neuer Himmel und neue Erde. Und jetzt sagt Oetinger, es gibt eine dritte Bewegung. Die ist genauso stark und genauso kräftig. Es ist die Auferstehungskraft. Gib ihr Raum in deinem Leben. Lass ihn wirken, den Auferstandenen. Was schwache Menschen getan haben im Namen Jesu, das war in der Kraft der Auferstehung Jesu. Es waren fehlsame, sündige Menschen. Begrenzt, kleinkariert, vielleicht auch oft mit ihren Ansichten nicht sehr weit. Aber Christus hat sie benutzt und hat Ewiges durch sie gewirkt. In dieser Auferstehungskraft. Sollen wir wirken, soll unser Leben heute stehen. Aber was ist jetzt mit der unheimlich dunklen Weltgeschichte? Also muss ich ein bisschen Fernseher jetzt andrehen und sagen, guck doch mal an diese schrecklichen Bilder dieser Flüchtlingsströme und was in der Welt uns immer wieder niederdrückt. Gott hat das gezeigt, nicht nur dem Johannes. Er hat das schon dem Jesaja gezeigt und jetzt müssen Sie Ihre Bibel in die Hand nehmen und dieses Kapitel 24 haben wir nicht gelesen. Wenn Sie das lesen, meinen Sie, die Wasserstoffbombe sei explodiert. Über die Welt geht das Gottesgericht. Aber es ist nicht so, dass wir Gott dafür haftbar machen könnten. In dieser von Gott schön geschaffenen Welt wütet die Gottlosigkeit der Menschen. Vers 5. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern. Sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund Gottes. Und deshalb kommt es in der Welt zu diesen Katastrophen, zu diesen furchtbaren Dingen. Vers 6. Darum frisst der Fluch die Erde und büßen müssen es, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Leute übrig bleiben. Die Kultur stirbt ab unter den schrecklichen Lebensumständen, stirbt die Menschheit ab. Vers 20. Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen wie eine schwankende Hütte. Denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann. Wenn wir vom auferstandenen Jesus reden, dann haben wir auch den klaren Blick, um alle Menschenschuld ganz scharf zu sehen. Wir sehen nicht mehr alles grau und grau, sondern wir leiden an all dem, was wir ohne Christus tun. Wir haben ein Empfinden für die Zerstörungsmächte, die wir in unserem eigenen Leben, im eigenen Herzen dauernd erfahren. Und da geht so viel drunter und drüber. Und das zerstört die Welt um uns her. Und jetzt erzählt hier der Jesaja, dem Gott das enthüllt und offenbart und mitteilt und sagt, in dieser unheimlichen Menschenwelt, die ihrem Untergang entgegengeht, da lädt Gott ein zum großen Festmahl. Die jungen Leute singen so gern das Lied, Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Kommt, lasst uns gehen. Wie oft hat Jesus das Bild erzählt vom großen Abendmahl, vom Hochzeitsmahl. Und da gehen die Boten hinaus und laden ein. Und dann sagen die Leute, entschuldige, ich kann nicht kommen. Ich habe gerade ein Joch Ochsen gekauft und ich muss es zuerst besehen. Und die haben ein anderes vor. Und dann sagt der Herr, dann geh doch an die Hecken und Zäune und ladet sie ein, hereinzukommen, auf dass mein Haus voll werde. Das ist Gottes großer Plan in dieser unheimlichen Weltgeschichte, dass er Menschen einlädt aus allen Nationen und Völkern zu seinem großen Freudenmahl. Es ist dann deutlich gesagt in der Offenbarung, dass das in der Ewigkeit in einer vollendeten Weise gefeiert wird. Wir können ja schon die Feste sehr schön gestalten und die Hochzeitsfeste, aber wenn die Israeliten Hochzeit gefeiert haben, 7 Tage ohne Ende, das war ein Jubel, eine Freude, ein kleiner Vorgeschmack von der himmlischen Festesfreude, wenn Gott einlädt und sagt, komm doch her, und das beschreibt er hier, Gott wird der Herr Zebaoth wird auf diesem Berg den Völkern, allen Nationen der Welt ein Mahl machen. Und da werden die kostbarsten und die leckersten Gerichte dargeboten. Unsere Essensgewohnheiten haben sich etwas verschoben gegenüber den Orientalen. Sie sind gesundheitsbewusster geworden, brauchen sich abgewöhnen. Das ist Fette nicht mehr so gern, Essen ist gut. Aber das, was gut schmeckt, das wird hier in Fülle dargereicht. Ja, was bietet denn Gott an? Das, was wir heute schon von ihm bekommen, er gibt Vergebung. Er spricht uns die Kindschaft zu. Ich gehöre ihm. Er gibt uns seinen Geist, der uns erneuert. Er will uns mit seiner Liebe überschütten. Wir sind vor ihn eingeladen, in einer heillosen Welt still zu sein und die Gaben zu genießen, die er uns darreicht. Freigesprochen, losgelöst. Es ist eine merkwürdige Sache, dass heute viele Menschen die Idee haben, sie könnten die Welt verwandeln. Ich weiß nicht, ob wir die Welt verwandeln. Das Größte ist, wenn wir in dieser Welt ein Stück weit die Herrschaft Gottes ausbreiten und Menschen hineinnehmen in die Festesfreude seines großen Mahles, das jetzt schon gefeiert wird und dann einmal in der Herrlichkeit ganz vollkommen. Dieser Johannes, der auf Patmos war, schreibt in einem Brief an seine Gemeinde in Ephesus oder wo sie dort waren, in der Provinz Asien, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, wir werden Jesus gleich sein und wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die Freude der Gemeinde. Wir sind nicht die, die klagen über alle Missstände der Welt, sondern wir sind Leute, die sich vom auferstandenen Jesus umwandeln lassen wollen. Die ihm gehorsam werden, die seinen Dienst tun, Zeugen der Gerechtigkeit, der Liebe, des Heilens und des Helfens. In einem Psalm heißt, sie werden trunken von den reichen Gütern deines Hauses. Wie will der Herr sie beschenken? Er bereitet uns den Tisch im Angesicht der Feinde. Schenkt mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Mit dem auferstandenen Jesus in einer heillosen Welt leben. Eine große Zusage. Das schwere Leid hat keine Macht mehr. Mein nächster Punkt. Das schwere Leid hat keine Macht mehr. Es ist auffallend, wenn Jesaja diese große Schau hat von der Zukunft der Weltgeschichte. Diese Riesenverwälzungen, Umwälzungen, wo die ganze Welt zerbricht und zerberstet. Da sieht er, dass auch die Treuen Gottes Tränen in den Augen haben. Es ist ja immer wieder bei der Bibel interessant, dass Gott auch das Kleine und das Unbedeutende sieht. Und das ist Ausdruck, dass auch uns in diesem Leben es sehr schwer wird. Ach, Sie kennen alle viele liebe Menschen, die das Osterfest nicht fröhlich feiern, weil sie bedrückt sind, weil sie verzweifelt sind. Sie wissen um all die Zusagen unseres Herrn, aber es ist viel zu stark. Ja, die Todesmacht, die Krankheitsmacht, das Leiden, die Enttäuschung. Steht so oft auch in den Psalmen drin. Du fasst meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Bei Gott ist nichts vergessen, nichts übersehen. Oder beim König Hiskia heißt, ich habe deine Tränen gesehen. Gott sieht deinen Schmerz. Auch wenn die Leute achtlos vorübergehen. Gott sieht deinen in der Stille beweinten Schmerz. Da sagte Maria Magdalena, die verzweifelt war, sie haben meinen Herrn weggenommen. Er sieht all die Verzweifelten durch die Jahrhunderte hindurch. Er kennt deine Tränen, er kennt deine Verzweiflung. Und es gibt viel Trauer, auch nach Ostern, weil wir selber in dieser Welt noch drin sind. Die neue Welt ist noch nicht sichtbar angebrochen. Wir haben es nur im Glauben und noch nicht im Schauen. Aber da sagt Gottes Wort, da kann man eine ganz große Erfahrung machen, mitten in diesem Chaos. Angesteht da im Hebräischen das Wort Tohu, also aus dem Tohu Wabohu, kommt aus dem Chaos, Macht, die da wieder kommt über die Welt. Mittendrin hat Israel erlebt, so dürfen sie es erleben, du bist der geringen Schutz gewesen, der armen Schutz in der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, wenn die Blitze kommen und wenn der Regen runterkommt, ein Schatten vor der Hitze, wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwetter im Winter, wie die Hitze in der Zeit der Dürre. Und du zerbrichst immer wieder die Macht, die unheimliche Macht, die unseren Glauben niederdrücken will. Du zerbrichst sie, den Tyrannen. Das ist immer ein neu erlebtes Wunder. Das haben sie gar nie fest. Auch wenn sie heute sagen, so erzählen sie ja unsere Schwerkranken immer wieder. Ich war gestern so fröhlich und so frei und so voll Glaubensmut und heute ist alles weggewischt. Der auferstandene Jesus einhergeht vor uns her, in den schlimmsten Traurigkeiten, dunkelsten Finsternissen, spricht er zu uns und er gibt uns diesen bergenden Schutz seiner Nähe und seinen Frieden. Und er gibt uns dann den Mut, sodass wir zum Schluss den Tod verachten können und uns getrost in die Hände Jesu befehlen können. Und ganz gleich, was sie heute bewegt, an Ängsten und Sorgen und Nöten, er, der Herr, lebt.
Das schwere Leid können wir überwinden. Nicht, weil wir die Kraft in uns hätten. Nie hat einer je die Kraft gehabt, sondern der auferstandene Christus, der begabt uns und macht uns stark. In den ersten Versen dieses Kapitels 25 steht das so schön da. Herr, ich preise dich. Und das mündet in den großen Jubel. Das wird einmal in der Ewigkeit so sein, dass das gesungen wird in den Liedern. Es ist ja immer wichtig auch, was für einen Text wir singen. Und was wird der Text sein in der Ewigkeit, dass wir sagen, Herr, dein Wort ist wahr gewesen, hat nicht uns betrogen. Jede Zusage hast du eingefüllt. Deine Hand war nie zu kurz. Wir haben oft gemeint, wir wären verloren und verlassen. Stimmt nicht. Wir haben es erlebt, du hast uns herausgeführt. Ich habe gestern noch ein Büchlein geblättert, ich hätte es Ihnen am liebsten noch mal vorgelesen, so Briefe gefallener Soldaten, wie die da sagen, in ihrem Abschiedsbrief nach Hause geschrieben haben, wisst, im schlimmsten Trommelfeuer hatte ich einen Frieden. Das war unbegreiflich, wie plötzlich der Herr mir diesen Frieden gegeben hat und ich ziehe meine Straße fröhlich, auch wenn ich weiß, ich komme nicht mehr zurück. Osterfreude, mein Leben ein großer Osterchoral zur Ehre des Herrn, dem ich gehöre. Und dann steht das erstmals da, dass Gott sogar die Tränen abwischt, dass er sich um das kümmert. Er nimmt keine Engel zu diesem Geschäft, er will es selber tun. Eine ganz persönliche Beziehung, man kann sich gar nicht vorstellen, wie das laufen soll. Aber wir nehmen unsere Tränen mit bis in die Ewigkeit. Und vorher kann uns keiner die Tränen ganz abwischen. Das ist Gottes Arbeit, dass das aufhört mit den Tränen und mit dem Weinen. Im großen Frieden und in der Freude. Das ist so nüchtern beschrieben, das gefällt mir immer wieder bei der Bibel, dass sie uns nicht einfach in einer schwärmerischen Hochstimmung hineinzaubert, sondern so, wie wir es empfinden, wie wir oft an den Gräbern stehen, wie wir mitleiden mit den Kranken und mit den Sterbenden, aber dass wir es wissen, das wird wahr werden, wenn der Herr uns heimholt in seinen Frieden. Und noch das Letzte, der Tod ist endgültig entmachtet. Das ist doch vor ein paar Jahren der große Jumbo der TWR in den Atlantik gestürzt. Und da hat eine Freundin von einem Passagier, der dort ums Leben kam, ein berühmter Modefotograf, die hat etwas gesagt, was in den Zeitungen berichtet wurde, das hat mir imponiert. Die hat gesagt, ich kann nur hoffen, dass mein Schatz, also ihr Mann, ihr Freund, in diesem letzten Augenblick noch ein Glas mit einem herrlich guten Champagner in der Hand hatte. Das ist interessant, so stirbt der moderne Mensch. Höchste Sehnsucht, im letzten Augenblick nicht spüren von den Schrecken des Todes. Daher kommt ja unsere Betrügerei, dass wir den Sterbenden nie sagen, dass sie sterben. Hauptsache, der hat es nicht gemerkt, wie er gestorben ist. Es soll unbedacht geschehen. Ob das eine große Hilfe ist, ich weiß nicht. Es ist ja so, dass der Tod uns schon früh treibt. Er hat eine Peitsche, er nimmt uns unter seine Fuchtel, er jagt uns. Die ganze Panik, ich kann das Leben verspielen. Neulich hat einer unserer Gemeinde Panik bekommen, weil er 30 wurde. Das ist ganz furchtbar, jetzt bin ich schon so alt. Ich lebe doch in der Fülle meines Lebens, nehme doch jeden Tag aus der Freude. Kinder können schon Todesangst empfinden. Ja, der Tod ist ein grausamer Diktator und je weniger wir von ihm reden, umso mehr beherrscht er unser Denken. Und nicht nur auf den Schlachtfeldern der Welt, nicht nur dort, wo gestorben wird, nicht nur in den Leichenhallen, sondern auf den fröhlichsten Festen spürt man das. Wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang. Komm, kost es aus und nimm so viel, wie du willst. Aber es ist doch ganz anders, wenn selig sind die Toten, die in dem auferstandenen Herrn Jesus sterben. Selig sind sie. Denen kann man gratulieren. Haben Sie diesen Ewigkeitsblick vor sich? Ich kann ja lang vor Ihnen sterben, ich weiß nicht, wer von uns der Nächste sein wird, aber dass Sie wissen, Herr, ich freue mich, wenn du mich abkommandierst in deine himmlische Herrlichkeit. Das wird ein Triumph sein und eine Beförderung, kein Leid und kein Geschrei mehr, zu neuen Aufgaben bestimmt in der Ewigkeit. Du hast den Tod entmachtet, wer an mich glaubt, der wird den Tod nicht schmecken. Auch dies ist eine Zusage. Für die Angehörigen ist viel schlimmer, daneben zu sitzen und dann die kalten Hände zu spüren, als für den, der in Jesus stirbt und in die Hände Jesu fällt. Heute wirst du mit mir im Paradies sein, so haben wir es am Karfreitag gehört. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Nur für die, die in Jesus geborgen sind, die Jesus bewahrt im Sterben, die er mit Namen ruft, die bei ihm sind alle Tage, sind wunderbare Zusagen da, dass dann der Tod so entmachtet sein wird, dass da keine Kinder mehr sein werden, die nur wenige Jahre leben. Wir freuen uns auf dieses herrliche, kommende Reich des Herrn und wir sind nur durch ganz kurze Distanz davon getrennt. Ich möchte schließen mit Worten von dem Amos Comenius, der große Pädagoge der Hussitenkirche im 17. Jahrhundert. In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges hat die völlige Zerstörung der Brüderkirche in der Tschechei damals miterleben müssen, selber durch unvorstellbares Leid gegangen, sehr früh schon seine Frau verloren und Kinder gestorben und in der Flucht sich versteckt. Und er hat als eine wichtigste Lebenserfahrung gesagt, du musst dich an den auferstandenen Jesus halten, sonst schleudert es dich hin und her. Es gibt in der Welt keinen Frieden, es gibt keine Sicherheit, keinen festen Standpunkt. Und dann schreibt er, mitten im Dreißigjährigen Krieg, ich habe den Hafen gefunden. Schicksal und Zufall lebt wohl, ich habe Christus gefunden. Lebt wohl, ihr eitlen Götzen. Ich will die Bibel nehmen und mit Herz und Mund sagen, ich glaube, was in diesem Buch geschrieben steht. Alles Meinige sei mir verdächtig, daher fürchte ich mich, auch wenn ich recht tue, und muss demütig ausrufen, ich bin ein unnützer Knecht, Herr, habe Geduld mit mir. Und dann schließt er diesen Vers an, Herr, auf ewig mir gewähre, dass ich ganz dir angehöre, dass kein anderer die Rechte, die du auf mich hast, anfechte, dass ich dich voll Hoffnung fasse, nie von dir mich trennen lasse. Du bist Burg und Zufluchtsstätte, sicherer Hafen, Ankerkette. Amen.